Wasser ist nicht stark.
Lieber Thai, liebe Sangha, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Heute ist Samstag, der 11. März und wir haben uns super zahlreich versammelt hier im Achtsamkeitszentrum in München. Ja, ich habe in der Vorbereitung habe ich versucht, mal zu schauen, wo Thai oder was Thai so schreibt über tiefes Schauen und bin da unglaublich oft drüber gestolpert an allen möglichen Stellen. Auch heute haben wir schon einige Male gehört bei den 5 Achtsamkeitsübungen. Und die erste Frage, die er so nachgehen möchte, ist ja, was ist ein tiefes Schauen eigentlich? Und ich habe da auch gesucht und immer so auf der Suche nach einer griffigen Definition und gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Also Thai sagt, hat viele, viele Beispiele dazu und viele Anwendungsmöglichkeiten. Aber es ist doch ein recht, sagen wir, verästeltes Thema. Und darum habe ich mir gedacht, das wäre jetzt ganz ideal hier für so eine, hier fürs Achtsamkeitszentrum, für den Tag der Achtsamkeit, ja, das mal näher zu beleuchten. Ja, und zum Erklären, was es ist, würde ich vielleicht gerne mal hinten anfangen. Erst einmal sagen, was es nicht ist, das tiefe Schauen. Also es ist kein analytisches Vorgehen, auch nicht, was vielleicht manche kennen, kein vernetztes Denken oder sowas, auch keine wissenschaftliche Vorgehensweise. Also das ist es alles nicht, auch keine Psychoanalyse. Also das ist alles eben nicht gemeint. Ja, und als kleine kurze Definition habe ich hier was gefunden in einem meiner Lieblingsbücher, in dem Buch Das Herz von Buddhas Lehre. Da steht drin, dass mit tiefem Schauen ist das Erkennen der wahren Natur der Dinge gemeint. Ja. Und an der Stelle schreibt er auch noch dann, dass es das erste Glied vom achtfachen Pfad ist. Also ohne jetzt zu weiter auszuweichen, ich glaube, das kennen die meisten, die vier edlen Wahrheiten, dann gibt es den edlen achtfachen Pfad. Und da wird an erster Stelle, da wird meistens eben genannt Einsicht. Und Thai setzt es durchaus auch gleich an manchen Stellen. Ja, und das Spannende ist ja jetzt die wahre Natur der Dinge. Also wir sind ja auch keine Atomphysiker, die jetzt irgendwie die Quantenphysik oder die Teilchen erforschen möchten, sondern Buddha ist halt ausgezogen damals, er wollte das Leiden beenden. Und ich glaube auch bei uns geht es so, viele sind deshalb zum Buddhismus gekommen oder beschäftigen sich damit, weil sie irgendwo zu leiden haben, mehr oder weniger stark, und da was tun möchten dagegen. Ja, und das ist auch der Grund, und da möchte ich hier insbesondere eingehen heute drauf, wie man tiefes Schauen dafür verwenden kann, sage ich mal. Und was mir da aufgefallen ist dabei, und da möchte ich das auch gliedern, möchte ich den Vortrag so ein bisschen gliedern danach. Ich habe so verschiedene Stufen vom tiefen Schauen ausfindig gemacht. Und da ist die erste Stufe, die ist noch relativ einfach, sage ich mal, relativ einfach. Aber die vierte Stufe ist dann schon, sage ich mal, sehr anspruchsvoll. Also vierte Stufe ist ungefähr Buddhaschaft zu erreichen, so richtig vollkommene Erleuchtung zu haben. Die erste Stufe ist, werden wir dann gleich sehen, die ist einfacher und da gibt es dann auch ein Lied dazu, wo das Ganze ein bisschen von der anderen Seite darstellt. Und generell ist das so, die ersten Stufen, die erste und zweite Stufe, da kann man auch noch eher Hinweise geben und Leitfaden und wie so ein Kochrezept, mach mal das, mach mal jenes. Aber dann so in der dritten und vierten Stufe geht es naturgemäß nicht. Und ich möchte mir jetzt auch gar nicht anmaßen, hier so mal auf die Schnelle euch die Erleuchtung nahezubringen oder so oder was auch immer man sich darunter vorstellt. Aber ich habe doch ein paar Hinweise, habe ich dabei, auch ein paar Beispiele, wo vielleicht euch so ein Geschmack oder so eine Richtung geben von der Geschichte. Ja. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Und genau genommen haben wir sogar heute schon angefangen bei der geführten Meditation. Thomas war so nett und hat eine meiner Lieblingsmeditationen gemacht mit euch. Und zwar sind es aus den 16 Atemübungen von Buddha, sind es die ersten sechs Stufen, die da angesprochen werden. Und ich. Also vielleicht dreimal zur Erinnerung, es geht halt ums Atmen. Das erste ist so, ich weiß, dass ich atme, ich folge den Atem, dann spüre ich den Körper und dann entspanne ich den Körper. Und da sagt Thay auch immer wieder so schön, jeder Praktizierende sollte in der Lage sein, die ersten vier dieser Übungen zu meistern. Also da erwartet Thay, das sollte jeder können. Ja, okay. Das Entspannen ist vielleicht auch nicht ganz so einfach, aber das ist schon eine Basis, sage ich mal. Und spannend wird es dann eben mit dem fünften, wo es so heißt, ich lasse ein Gefühl der Freude in mir entstehen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich die Meditation das erste Mal gehört habe, da hat die Sabine das angeleitet. Da bin ich anschließend gleich hin zu ihr und habe gesagt: Du Sabine, wie macht man denn das? So einfach auf Knopfdruck Freude erzeugen, das würde ich gern können. Gell? Ja, und ihre Antwort, die fließt so durchaus ein in den Vortrag jetzt dann. Ja, und das sechste ist dann noch eine Stufe weiter, ist das Glück. Thay formuliert es so, dass ich bin mir bewusst, dass jetzt dieser Augenblick im Jetzt, hier und jetzt, das ist ein glücklicher Augenblick. Aber ist im Prinzip vom Buddha diese Meditation, diese Atemübung, die fünfte und sechste Atemübung. Ja, und wie man das Ganze jetzt erzeugen kann, also das Ganze, dieses Gefühl, das ist ja die erste Stufe, ich habe es jetzt einmal beschrieben oder überschrieben, Bedingungen für Glück erkennen. Und ja, möchte dann gern auch den Text von dem Lied schon mal ansprechen und auch dann die Geschichte erzählen dazu. Oder vielleicht die erste Geschichte. Das Lied ist im Englischen von einem Tam Lien. Und ich habe es kennengelernt 2007, wie ich damals Thay und insbesondere Schwester Chan Kong in Hohenau gesehen habe. Da gab es einen Tag der Achtsamkeit von Thay. Er ist damals noch, ich glaube, alle 2 Jahre nach Deutschland gekommen und insbesondere nach Hohenau. Und ich sehe es auch heute noch vor mir, Schwester Chan Kong, wie sie so auf der Bühne oben ist. Und die Leute hat sie alle zum Lachen gebracht mit ihren Geschichten und ihren Erzählungen. Und insbesondere dieses Lied eben. Und ja, der Text ist: Wann immer ich erwach, dann bin ich froh. Der Augen bewusst freue ich mich so. Bin halbwegs gesund, das macht mich froh. Denn tief zu schauen, übe ich so. Also da steckt schon mal so der Kern drin. Diese Bedingung erkennen, wie Thay auch immer sagt, dass man sich bewusst wird, ja, ich habe Augen. Und auch wenn ich vielleicht Kontaktlinsen brauche oder wenn die manchmal jucken oder ich abends Tropfen reintun muss oder so auch immer. Aber zumindest die meisten von uns können sehen. Es gibt auch Menschen, vielleicht dann auch die Zuhörer von der Aufnahme, die vielleicht nicht mehr sehen können. Da ist aber dann die Einladung dazu von der Schwester Chan Kong gewesen. Es ist quasi nur ein Beispiel. Also man kann sich auch anderen Dingen, sage ich mal, an seinem Körper bewusst sein, egal ob es dann vielleicht die Ohren sind, die noch funktionieren. Oder auch wenn man nur gehen kann, das kommt dann im zweiten Teil. Wann immer ich gehe, bin ich glücklich. Habe ich die Kerstin gefragt, ja, ist da Gehmeditation gemeint damit? Ja, kann sein. Gehmeditation ist auch ein ganz tolles Mittel, um so das Gefühl der Freude und Glück zu erzeugen. Aber auch jeder Schritt, wenn man irgendwo hingeht, und ich habe lange Jahre mit den Knien große Probleme gehabt, da war der Gang auf die Toilette war eine Herausforderung. Und ich habe es mir lange überlegt, und muss ich jetzt wirklich oder kann ich es noch rausziehen? Und ohne Schmerzen einmal nur zur Küche oder sonst wohin zu gehen. Das ist auch ein Grund, sich zu freuen, glücklich zu sein. Ja, und das Tiefschauen, es wird einem gar nicht oft so bewusst, dass das eigentlich schon Tiefschauen ist. Aber der Dreh, den man hier machen sollte, sage ich mal, ist einfach von dem normalen Geist, den man vielleicht so hat. Man hat immer irgendwelche Ziele oder irgendwas, was man erledigen möchte oder muss oder so. Dann immer Sachen, die nicht funktionieren, irgendwas kommt dazwischen. Und dann einfach zwischendurch mal innezuhalten und sich Sachen bewusst machen, die schön sind, die gut sind, die funktionieren. Ja, das tut gut und ist eine kleine Bedingung für Freude und Glück. Jetzt gucke ich mal auf meinen Spickzettel. Ja, ich glaube, wir hören jetzt erstmal eine Glocke. Hören und freuen uns, dass unsere Ohren noch funktionieren. Kleiner Nachtrag noch zur ersten. Ihr seht ja die Gitarre hier, also wir singen das Lied dann auch zum Schluss alle miteinander. Ich habe auch Liederblätter vorbereitet, die werden wir dann verteilen und dann machen wir auch eine Praxisübung, ja. Singen. Singen ist Meditation. Ja, die zweite Stufe, die ich jetzt einmal hier so erwähnen möchte, ist das, was Thay ja sehr häufig anspricht, das ist das Intersein. Und sich das Intersein ja erkennen, dass man erkennt, dass Dinge zusammenhängen. Intersein heißt ja wechselseitige Abhängigkeit von allen Phänomenen, sage ich mal. Oder auch wechselseitige Durchdrungenheit oder dass alles mit allem verbunden ist. Das ist ja, ich sage mal, so eine der Kernbotschaften von Thay, Thich Nhat Hanh. Ja, und sich das bewusst machen und gerade in Situationen bewusst machen, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, wo man tiefes Leiden spürt, ja, das kann wirklich sehr, sehr erleichternd sein. Und ein Beispiel, das ich hier teilen möchte, ist, wie es mir gegangen ist. Jetzt vor gut 30 Jahren ist mittlerweile her. Da hat meine damalige Frau und Mutter unseres gemeinsamen Sohnes, die hat mich verlassen und ich habe sehr darunter gelitten. Und natürlich auch unter der Trennung, also sie ist ausgezogen, hat das Kind mitgenommen und ja, ich habe sehr darunter gelitten. Und in mir war so eine Zerrissenheit, also einerseits ihr gegenüber habe ich, ich sage es mal vorsichtig, sehr negative Gefühle gehabt. Also das war einfach ganz großer Hass, weil sie mich verlassen hat. Und andererseits unserem Sohn gegenüber habe ich ganz große Liebe gespürt. Ja, und in mir war so eine Zerrissenheit, sage ich mal. Und irgendwann ist mir aber bewusst geworden, ich kann jetzt nicht sie hassen und ihr Schlechtes wünschen und vielleicht auch so handeln, dass es ihr nicht gut geht. Da geht es ja um Unterhalt und lauter so Sachen und da kann man schon bremsen oder auch dazu tun. Und mir ist halt bewusst worden, ich kann nicht so handeln, dass es ihr schlecht geht und dass es am Sohn dann gut geht. Weil das ist ganz automatisch, er ist ja die meiste Zeit zusammen bei ihr, er spürt es, wie es ihr geht und er ist unmittelbar betroffen davon. Und das ist mir damals einfach ganz tief bewusst worden und das war ein ganz großes Schlüsselerlebnis bei mir, das mir auch selber geholfen hat, so meinen eigenen Schmerz besser umzugehen. Ja, und insbesondere diese Zerrissenheit, die war weg dann. Ja, dann hören wir noch mehr Glocke. Ja, dann kommen wir schon zur dritten Stufe. Jetzt geht es langsam so richtig ans Eingemachte. Ich habe es hier mal überschrieben, so wie es Thay auch oft benennt, wahre Ursachen von Leiden erkennen. Und zum Beispiel auch wieder im Herz von Buddhas Lehre schreibt Thay sehr ausführlich über die vier edlen Wahrheiten. Das ist ja auch ein ganz grundlegendes Thema oder ein grundlegender Baustein von Buddhas Lehre. Und da ist halt die erste Wahrheit ist ja, es gibt Leiden, dass man überhaupt mal anerkennt, jawohl, ich leide. Und die zweite ist eben die Ursachen erkennen. Und Thay sagt schon, die wahren Ursachen. Und ich habe da wieder so ein Beispiel einmal mitgebracht. Wenn man an der Bus oder zur Bushaltestelle geht und ich habe früher in Moss Inning gewohnt, wo so dreimal am Tag ein Bus vorbeigeht und wenn man da, wenn der Bus zu spät kommt, da kann man sich schon ganz schön ärgern drüber. Ja, und hier ist jetzt eben, oder hier geht's los, sage ich mal, mit dem tiefen Schauen. Wenn man sich fragt, ja, warum ärgere ich mich denn, wäre so die erste Antwort, ja, ist ja ganz klar, da muss man sich ja ärgern, wenn der Bus zu spät kommt. Vielleicht kommt er auch gar nicht, also das ist da in Moss Inning durchaus auch passiert im Winter. Ist ja klar. Aber wenn man dann eine kleine Ebene tiefer schaut, ja, warum kommt jetzt da wirklich der Ärger hoch in mir? Und es kann zum Beispiel sein, ich habe einen Termin, einen wichtigen, wo ich gern pünktlich hinkommen möchte. Oder ich habe eine Verabredung mit meiner Liebsten, mit meinem Liebsten, da möchte ich auch pünktlich sein. Oder was auch immer. Und dann ist die Diskrepanz zwischen diesem Bedürfnis, das ich da habe, und der Wirklichkeit, da gibt es eine Spannung dazwischen. Und da entsteht oder kann entstehen ein Ärger. Und man kann aber dann durchaus lernen, auch damit umzugehen. Und was mir halt durchaus hilft, ist eben das wahrzunehmen, was wirklich bei mir selber das ist, was den Ärger dann auslöst. Und da habe ich auch noch ein zweites Beispiel, so aus meiner Geschichte, sage ich einmal. Da war, also mein Sohn war dann schon größer, also er war so knapp unter 20, also wir machen jetzt schon einen Zeitsprung. Und er hat zwischendurch 9 Jahre mit seiner Mutter im Norden Deutschlands gewohnt, an der Nordseeküste. Und nach dem Abitur wollte er aber wieder runterziehen nach Bayern und in München studieren. Und das Problem in München, das kennt ja wohl jeder, ist mit den Wohnungsmieten und auch Zimmer für Studenten, das ist wahnsinnig teuer. Und ich habe zu der Zeit gewohnt in München in einem 40 Quadratmeter Appartement. Und es war voll gepfercht mit Musikinstrumenten und Kanu und allem möglichen Zeug. Und dann hat er angefragt, ob er nicht bei mir wohnen kann während seinem Studium. Und meine ersten Gedanken, das war also absolut unmöglich. Gell. Also vom Platz her schon mal unmöglich. Er hat zwar so ein Bett gehabt, wo er schlafen konnte, wenn er mal zu Besuch war, aber zum Studieren, da gehört er schon ein bisschen mehr dazu. Dann das nächste war vom Tag-Nacht-Rhythmus. Also er ist so eine Nachteule, wo bis spät in die Nacht lesen tut oder sonst was macht. Und dann aber schläft bis in die Puppen. Und ich genau andersrum. Ich wach auf, wenn in der Früh die Vögel zwitschern. Und ja, und viele, viele Sachen sind mir dann noch eingefallen. Und ich glaube, es waren 5 Argumente insgesamt, warum das absolut unmöglich ist und nie in Frage kommt, dass er bei mir wohnen kann. Unmöglich. Und dann war ich einmal in Hohenau, wie so oft. Das ist dieses Zentrum im Bayerischen Wald. Und da gibt es das achtsame Tun. Und ja, ich war da eingeteilt im Speiseraum zum Fegen. Und habe einen Besen gekriegt und dachte, ja, okay. Und man hat 1 Stunde Zeit. Das 1 Stunde war damals achtsames Tun. Und man hat so einen Raum, der also ungefähr so groß ist wie hier das Zentrum, und den Raum achtsam fegen. Also man hat sehr viel Zeit. Und ja, dann habe ich da so angefangen und so gefegt. Und man kriegt schon die Anleitung dazu, dass es ein achtsames Tun ist, dass es nicht darum geht, das einfach schnell hinter sich zu bringen, sondern ja, achtsam wirklich bei jeder Bewegung zu sein. Ja, und ich habe das so achtsam gemacht. Ich wollte richtig Good Practitioner wollte ich sein. Gell. Und kehre da so und kehre. Und es geht natürlich alles Mögliche auch durch den Kopf durch, wenn man so Tätigkeiten macht. Und ich weiß noch genau die Stelle, wo es dann passiert ist. Für die Cracks, das ist da, wo man in den Teeraum geht, rechts daneben. Da. Und ich habe links hinten hab ich angefangen. Also ich habe schon einiges gekehrt. Gell? Und dann war ich da so am Kehren und bin so die Argumente so immer durchgegangen, so im Geist. Und da war so das erste Argument und schwupp und auf einmal war das weg. Und das nächste, ich habe keinen Platz. Naja, ich könnte ja ausmisten. Ich habe ja eh so viel die Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Und der Lebensrhythmus, naja, ich kann ja zum Ammersee gehen oder was auch immer machen. Und schwupp, und auf einmal waren alle Argumente, die ich hatte dagegen, alle Vorstellungen in mir, warum es nicht geht, waren weg. Und dann bin ich da gestanden und dachte, ja, was ist jetzt? Habe ihm gleich eine SMS geschrieben, das war noch vor WhatsApp die Zeit, eine SMS geschrieben. Tobi, du kannst bei mir einziehen. Ja, und kam gleich zurück, ja, super, juppie. Und war bei ihm schon mal eine Riesenfreude da, dass er einziehen konnte. Und auch bei mir war es so, das kann ich sagen, das waren so die schönsten Jahre, wo ich mich wirklich so wieder als Vater gefühlt habe. Wie mein Sohn bei mir war und gerade abends nach dem Studium, er hat Wirtschaftsingenieur studiert, ich habe ja Ingenieur studiert und wir haben uns abends dann immer so ausgetauscht über so technische Themen und auch Management-Themen. Ja, das war so eine unheimlich schöne Zeit mit ihm. Ja, und für mich war das so eine Art Prototyp, dieses tiefe Schauen, dass man schaut, ja, was steckt wirklich hinter den Argumenten? Was ist wirklich mit dem Platz? Und gibt es auch andere Dinge, dass ich ihn halt nach wie vor sehr geliebt habe und ihn unterstützen wollte? Und es ist halt dieses Unterstützen wollen, diese Liebe, die ist halt immer weiter gewachsen und alle anderen Themen, die sind in den Hintergrund gedreht. Ja, also es war durchschlagend, sage ich mal. Ja, und die Empfehlung natürlich. Und hier ganz bewusst jetzt einmal als Empfehlung. Das ist schon ein bisschen anders wie bei der ersten Stufe, wo man sagt, naja, ich werde mir halt bewusst, was ich so kann. Wenn die Ohren schlecht sind, dann vielleicht kann ich noch gut gehen oder irgendwas. Aber so wirklich die Ursachen von Leiden zu finden, die wirklichen Ursachen, das braucht oft ein bisschen. Und da einfach die Empfehlung an euch, das einmal vielleicht auch auszuprobieren bei irgendeinem Thema. Wir haben ja heute noch eine gute Gelegenheit, viele Gelegenheiten. Ja, und da mal zu schauen und auch nicht jetzt, das ist eben auch wichtig bei dem tiefen Schauen, jetzt nicht krampfhaft und ich muss jetzt unbedingt und vielleicht in einem Zeitraum oder so, sondern nur so schauen. Und das gefällt mir auch an diesem Wort schauen so gut. Das ist nicht analysieren oder im Mikroskop das untersuchen, sondern ach, schau mal her. So, ach, so kurz meinen Blick drauf werfen. Und vielleicht so in der Art, das einmal zu probieren, so immer wieder mal kurz einen Blick drauf werfen. Was könnte denn da die Ursache sein, die eigentliche? Und wenn gleich eine Antwort kommt, okay, dann weitergehen oder weiterfegen, je nachdem, was ihr gerade macht. Jo. Und bevor wir dann zum vierten und zum Buddha-Natur kommen, hören wir nochmal eine Glocke. Ja, die vierte Stufe habe ich jetzt einmal überschrieben mit Geburt und Todlosigkeit erkennen. Und Thay tut ja praktisch immer bei seinen Retreats am letzten Tag, wo es so ans Eingemachte geht, erzählt er eben genau über das Thema Geburt und Todlosigkeit. Da gibt es auch viele Videos auf YouTube, kann ich ja sehr empfehlen. Und ich möchte gar nicht hier irgendwie über das Thema so oder versuchen, das zu erklären. Da gibt es viele Beispiele von Thay, also wo er das macht und erklärt. Ich möchte ein paar so Hinweise geben, die mir ein bisschen geholfen haben, überhaupt mal zu verstehen. Und vielleicht auch ein bisschen zu inspirieren und motivieren, warum es sich auch lohnt, da wirklich dran zu bleiben und noch tiefer zu gehen. Also es ist das Erste schon ganz gut, wenn man so erkennt, dass man gesunde Augen und Ohren hat und so jederzeit ein Gefühl der Freude und des Glücks erzeugen kann. Das ist schon mal toll, sage ich mal. Ist schon mal was. Und auch das Intersein, wenn einem das so richtig bewusst wird und so, das ist auch was und hilft auch weiter. Aber es gibt vielleicht manche Dinge, unter anderem die Angst vor dem Tod, die man nicht so einfach angehen kann, wenn man sich nur bewusst wird, ja, ich habe gesunde Augen. Dann fällt einem vielleicht nur ein, ja, wenn ich tot bin, da habe ich ja keine Augen mehr. Ja. Und Buddha selber hat das, wie er mal gefragt worden ist, was eigentlich Erleuchtung oder Erwachen ist, hat er das sogar so beschrieben oder definiert, dass es ist, wenn man die Geburt und Todlosigkeit von allem erkennt. Also auch von sich selber erkennt, dass man nie geboren und nie gestorben ist. Und dadurch kann man alle Ängste überwinden, hat er geschrieben oder gesagt. Ja, und es gibt auch einen schönen Satz von Thay aus dem Buch Der furchtlose Buddha. Das möchte ich jetzt mal vorlesen. Unsere größte Angst ist, dass wir von etwas zu nichts werden, wenn wir sterben. Um tatsächlich frei zu sein von Angst, also von dieser Angst zu sterben, müssen wir tief in die letzte Dimension der Wirklichkeit hineinschauen und unsere wahre Natur von Nichtgeburt und Nichttod erkennen. Ja, und die Frage ist natürlich jetzt, wie mache ich das? Wie wende ich jetzt dieses Tiefschauen drauf an? Und da habe ich eben, wie schon gesagt, zumindest ein paar, ich würde mal sagen jetzt drei, würde ich mal mit euch so teilen. Also drei Tipps, sage ich mal, die einem helfen können dabei. Und das erste, habe ich auch schon angesprochen, ist Geduld haben und Zeit lassen. Das heißt, nichts überstürzen wollen, zu sagen, ich muss jetzt da unbedingt tief schauen oder ich muss das erreichen jetzt, diese Angst komplett verlieren. Also da mit sich selber auch Geduld haben, sich Zeit lassen und auch Zeit nehmen. Und vielleicht möchte er wieder einsteigen mit einem schönen Beispiel von Thay selber. Das kommt an mehreren Stellen vor, unter anderem in seiner, ich sag mal, Lebensgeschichte. Mein Leben ist meine Lehre, da kommt das auch vor. Und zwar ist es in der Zeit, wo Thay den Bootsflüchtling geholfen hat. Also es gab ja damals, wie der Vietnamkrieg aus war und der Vietcong gesiegt hat, gab es sehr viele Menschen, die geflüchtet sind. Und abenteuerlich mit kleinen Schiffen, kleinen Booten aufs Meer raus, ins Ungewisse, wussten nicht, wo sie an Land gehen können. Die meisten, wenn nicht alle umliegenden Länder, haben sie abgelehnt und teilweise auch wieder zurückgeschickt oder gar nicht erst anlanden lassen. Und Thay hat damals zwei Schiffe gemietet, zwei große Schiffe, und hat die Menschen buchstäblich aus dem Meer gefischt. Ich habe auch mal im ERB, habe ich sogar jemanden getroffen, der hat erzählt davon, er ist ganz persönlich, oder sie war es, von Thay wirklich gerettet worden. Die wären verdursten gewesen, da am Meer draußen, und Thay hat sie gerettet. Und Thay hat die Menschen aufgesammelt, erst einmal in einem großen Schiff vom Wasser geholt, hat vielleicht ein bisschen Vorräte dabei gehabt, aber ist dann, wenn ich es recht in Erinnerung habe, nach Singapur und wollte da eben Vorräte aufkaufen, also zum Essen, zum Trinken. Das waren, meine ich, um die 1000 Leute, die er da schon gesammelt hatte. Aber Singapur hat, wie viele andere Länder auch, gesagt, nein, sie wollen damit nichts zu tun haben. Warum auch immer, mag ich jetzt gar nicht diskutieren, aber sie haben gesagt, nein, er muss innerhalb 24 Stunden das Land verlassen. Und er wusste genau, in der kurzen Zeit kann er niemals das Essen besorgen für so viele Leute und was er alles braucht und vielleicht auch Medikamente. Das ist unmöglich in 24 Stunden. Ja, und Thay hat dann das gemacht, was er eben so tut. Er hat die ganze Nacht, einmal war er wach, war natürlich eine große Wut, schreibt er auch in ihm. Und auch dieses Mitleid mit diesen Menschen, die jetzt, man kann sagen, wenn zu wenig Wasser da ist, also die hätten glatt verdursten müssen. Und da war eine riesen Wut in ihm, großer Ärger. aber er ist jetzt nicht, und das ist jetzt das Spannende, was vielleicht so das Naheliegende ist, er hätte zum Telefonhörer greifen können, den Botschafter anrufen oder den Präsidenten oder wer auch immer da was zu sagen hat, dem so richtig die Meinung sagen, mit Wut da auf ihn einreden, ihn anbrüllen oder so. Hat er aber nicht gemacht. Thay hat sich hingesessen, hat Sitzmeditation gemacht, hat Gehmeditation gemacht. Und er schreibt so, ist die ganze Nacht ist er da in seinem Zimmer, das er hatte, ist er auf und ab gegangen. Gehen, atmen und gehen. Er spürt seine Füße, spürt sein Atem. Und dann schreibt er so, es war schon irgendwann mal nach Mitternacht, meine ich, da ist ihm eine Idee gekommen, quasi so ein Kompromiss, wenn er vielleicht 10 Tage Aufschub haben könnte. Dass er immerhin 10 Tage Zeit hat, um Essen und Trinken zu besorgen und dann auch aufs Schiff zu transportieren, dann wäre das schon was. Und er hat dann als erstes den französischen Botschafter angerufen und der hat dann Kontakt aufgenommen mit der Regierung und so in aller diplomatischen Form, in aller Ruhe, und die haben dann zugestimmt. Die haben gesagt, ja, okay, 10 Tage kriegst du noch, aber nicht länger. Und das fand ich so spannend und auch für die heutige Zeit. Und in den Gesprächsrunden sind wir auch immer wieder, ich glaube auch in Augsburg vor kurzem auch drauf gekommen, ja, wenn doch da Wut da ist. Und es gibt auch manche Leute, die so gehört oder gelesen haben, wenn man Wut hat, das ist eine Energie und die soll man nutzen. Und da wird sich ja nichts ändern, wenn man das nicht, wenn man dem nicht richtig die Meinung sagt und man muss mal laut werden oder so. Also die Meinung ist sehr stark verbreitet. Und hier hat man bei Thay wirklich so das Lehrbeispiel quasi vor Augen, wenn er jetzt voller Wut den Regierungschef angerufen hätte und den so richtig zusammengeschissen hätte, wie der Bayer so sagt, das hätte vielleicht das Gegenteil bewirkt, die hätte ihn noch eingesperrt oder hätte ihn gleich aus der Landes geschmissen. Nein, er hat erst sich selber zur Ruhe gebracht, hat sich selber um sich selber gekümmert, dass er selber mal ruhig wird. Und dann in dieser Ruhe, dann ist diese Idee aufgeploppt. Das war auch nicht sein Ziel, jetzt da einen Kompromiss zu finden. Er hat erst mal geschaut, ich kümmere mich um mich selber, bringe mich selber zur Ruhe. Und dann in dieser Ruhe, da waren die Bedingungen geschaffen und dann ist die Idee gekommen. Und die letztendlich dann geholfen hat. Ja. Hören wir vielleicht noch meine Glocke? Ja, dann habe ich noch so einen zweiten Hinweis, den ich euch gern weitergeben möchte, sage ich mal. Das hat mich auch von Thay sehr beeindruckt. Das ist quasi die Kombination von Shamatha und Vipassana. Also wer es nicht kennt, es gibt ja 2, sage ich mal, grobe Richtungen der Meditation. Das eine nennt sich Shamatha, also man könnte es übersetzen Ruhe-Meditation. Also wo es darum geht, den Geist zu beruhigen. Oft hat man ein Objekt, auf das man sich konzentriert. Entweder der Atem, wie wir auch gern machen, das Atem spüren. Oder auch eine Kerzenflamme oder was auch immer. Nennt sich auf Sanskrit, glaube ich, Shamatha. Und ja, eine andere große Richtung, die nennt sich Vipassana oder Vipassyana. Gibt es auch verschiedene Arten. Und vielleicht die griffigste Übersetzung ist vielleicht Einsichtsmeditation. wobei es auch nicht so unbedingt sagt, was damit gemeint ist. Also ich selber habe beim Fred von Almen schon zwei mittlerweile Vipassana-Retreats gemacht. Ich sehe auch die Sabine schon lächeln. Wer nähere Fragen zu Vipassana hat, also der kann sie gerne an Sabine richten. Sie kommt auch gerade von einem längeren Retreat. Ja, und Einsichtsmeditation heißt, dass da der Schwerpunkt drauf ist, sage ich mal, Einsichten zu kriegen. Natürlich, sage ich mal, ist auch bei diesen Meditationen so, dass da auch still gesessen wird, dass man vielleicht auf den Atem seine Achtsamkeit richtet. Also es ist nicht so ganz auseinanderdividiert, dass es vollkommen verschiedene Dinge sind, aber es sind schon einmal, sage ich, sehr unterschiedliche Schwerpunkte bei den beiden. Und vom Udo Jesche-Regel habe ich auch einmal den etwas provokanten Satz gehört, ein beruhigter Geist ist noch kein befreiter Geist. Und gemeint hat er damit eben, wenn man halt nur Shamatha macht und sein ganzes Ziel ist, jetzt wirklich so lang wie möglich auf ein Objekt sich zu konzentrieren, ob das jetzt ein weißer Punkt ist oder eine Buddha-Statue oder was auch immer. Der Jesche Regel, der hat ja ein 3-Jahres-Retreat gemacht beim Gendun Rinpoche. Und 3 Jahre Retreat, das heißt, die waren 3 Jahre im Kloster und die haben ganz intensiv Meditation geübt. Und ich glaube schon, dass die da recht fortgeschritten waren. Und er hat das so auf den Punkt gebracht, ja, auch wenn man das noch so gut macht, dieses fokussierte, konzentrierte Meditieren, es ist noch kein befreiter Geist. Also es ist vielleicht eine gute und wichtige Voraussetzung, aber so richtig das, was uns Buddha ja, wie soll man sagen, offenbart, hört sich so christlich an, aber den Weg, den Buddha uns gezeigt hat, das ist ja viel mehr, als wie nur jetzt sich zu beruhigen und auch nur ein paar glückliche Gefühle zu haben. Buddha wollte uns ja zeigen, wie man so richtig ganz groß befreit vor der Angst vom Sterben. Das ist eine der größten Ängste. Ja, und da geht es Vipassana eben, oder legt seinen Schwerpunkt drauf, auf Erkenntnisse. Und was mir da eben an Thay so gut gefallen hat, das hat er mal auf dem Retreat im EAB gesagt. Er hat das verglichen, also die beiden Arten, Shamatha und Vipassana, wie 2 Schritte, wie der linke und der rechte Fuß bei der Gehmeditation. Weil es gibt manche, die dann eben durchaus sagen, ja, Vipassana ist halt das Bessere und wenn, dann mache ich lieber Vipassana und nicht Shamatha, weil das Bessere ist. Gell? Und wenn so die Frage ist, ja, was ist das Bessere? Und da hat Thay gesagt, wir brauchen beides. Und wenn wir Gehmeditation oder einfach nur so irgendwo hingehen wollen und sagen, der rechte Fuß ist aber der bessere und man geht nur mit dem rechten Fuß, ja, das geht auch nicht lang. Also ein bisschen Westpark glaube ich nicht, dass man da kommen wird. Ja. Und Thay hat es so schön gesagt, eben beide verwenden, den Geist beruhigen. Und das schafft dann schon ein bisschen die Voraussetzung, da kann dann schon was aufblitzen, dann so eine Erkenntnis. Und er sagt, so wie das Beruhigen auch diese Erkenntnis nutzt, ist aber auch andersrum. Wenn dann so Erkenntnisse kommen und wenn es nur ist, ich kann überhaupt sitzen mit meinem Knie oder ich kann hören, was der da sagt da vorne, dann hilft das auch wieder, ruhiger zu werden. Und so hilft auch das Vipassana, wieder dem Shamatha, dann kann man noch tiefer und noch ruhiger werden. Und so tun die beiden, dass sich gegenseitig verstärken. Ja, und deswegen lohnt sich das, und das ist also einmal mein Tipp, also durchaus sich beide Aspekte anschauen und gar nicht das als entweder oder zu sehen, sondern wirklich beides einfließen zu lassen. Bei uns ist es ja, ich sage einmal, jetzt so mal ganz grob über den Daumen, wenn wir so geführte Meditationen machen, wo es immer so heißt, ich bin die Blume, ich bin frisch wie eine Blume oder so. Also ich sehe das auch so als Impulse für den Geist, die, wenn der Geist ruhig ist, was auslösen können. Das geht nicht nur darum, jetzt sich mal frisch zu fühlen für ein paar Minuten, sondern das kann was auslösen. Muss nicht, aber kann. Ja, und das einfach einmal unter dem Blickwinkel auch sehen und auch unter dem Blickwinkel, unter dem Stichwort gradueller Weg. Also das hat Thomas auch mal so schön gesagt, wie er gefragt worden ist, er soll mal in 3 Minuten sagen, was das Besondere von der Plum Village Schule ist. Das kann ich mir auch noch sehr gut daran erinnern. Das war damals in der Knöbelstraße. Da dachte ich mir so, um Gottes Willen, 3 Minuten, das geht ja nie. Und eins der Dinge, wo Thomas damals gesagt hat, war ja, das Besondere ist, Plum Village Schule ist ein gradueller Weg. Und gradueller heißt es so im Gegensatz zum Beispiel zum japanischen Zen oder wenn man in ein Kloster geht in Japan und da vielleicht 10, 15 oder 20 Jahre meditiert von früh bis abends und Ding. Ja, ist das Ziel und kann durchaus sein, dass dann irgendwann einmal so das große Erwachen kommt und dann sind alle Probleme ja, in Luft aufgelöst. Kann sein, wenn man so lange durchhält. Und das Schöne ist eben bei unserer Tradition, dieser graduelle Weg, und hier sieht man es recht schön mit diesen Shamatha, diesen 2 Stufen. Man geht mal einen Schritt und spürt, ah, das tut schon gut. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, ja, ich kann das Essen schmecken, ich kann hören, ich kann sehen, ah, das tut mir schon gut. Und dann kann man weitergehen. Und jeder Schritt, ja, jeder Schritt tut gut und unterstützt den nächsten Schritt dann. Ja, dabei lasse ich es hier mal bewenden. Und einen großen Punkt haben wir dann noch. Dann hören wir nochmal eine Glocke. Ja, den letzten Punkt, den habe ich jetzt überschrieben mit ein Buddha werden. Als, sage ich mal, als Impuls für euch. Und habe ja auch ein schönes Zitat gefunden von einem Buch, das wir zurzeit in Augsburg lesen. Das heißt Zen und die Kunst, die Welt zu retten. Und dieses Buch, das geht gleich so richtig heftig los, also gleich mit dem Diamant-Sutra geht das los und kein Sterben, kein Geborenwerden und so, also gleich auf den ersten Seiten. Und da ist eben Seite 15, ich habe es mir hier aufgeschrieben, er schreibt, werden Sie sich beim Einatmen Ihres Körpers bewusst. Schauen Sie tief in Ihren Körper hinein und erkennen Sie, dass sie die Erde sind. Also das Buch hat einen Titel Zen und die Kunst, die Welt oder die Erde zu retten. Also erkennen Sie, dass Sie die Erde sind. Und damit werden Sie erleuchtet, ein Buddha, sodass Sie allen Lebewesen helfen können. Ich möchte jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Das zu verdauen, schauen Sie tief in Ihren Körper hinein und erkennen Sie, dass Sie die Erde sind. Und um das noch ein bisschen mehr zu vertiefen, da habe ich hier ein Blatt, das ich in der Form schon lange mit mir rumtrage. Das ist jetzt ein relativ neuer Ausdruck und schaut dann noch so gut aus. Da gibt es ein Gedicht von Thay, das mir unheimlich gut gefällt. Und das habe ich bei mir an der Wand hängen, am Meditationsplatz. Und da schaue ich immer gerne mal drauf, vielleicht vor oder nach der Meditation. Und das möchte ich jetzt so als Abschluss gerne vorlesen und euch einladen, das so auf euch wirken zu lassen. Übe. Übe, bis du dich selbst in jedem erkennst. Übe, bis du dich selbst erkennst in der grausamsten Person auf der Erde, in dem verhungernden Kind, im politischen Gefangenen. Übe, bis du dich selbst in jedem erkennst, im Supermarkt an der Ecke, in einem Flüchtlingslager, in einem Tautropfen auf einem Blatt. Meditiere, bis du dich selbst siehst in einem Staubkorn in einer weit entfernten Galaxie. Sehe und höre mit deinem ganzen Dasein. Wenn du wirklich gegenwärtig bist, wird der Regen des Dharma, also Buddhas Lehre, die tiefsten Samen in deinem Bewusstsein wässern. Und morgen beim Geschirrspülen oder beim Betrachten des blauen Himmels wird dieser Same sich entwickeln. Und Liebe und Verstehen wird als eine wunderschöne Blume daraus entstehen.